Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, unsere letzte Folge ist schon ein bisschen was her, liegt aber auch daran, dass das letzte deutsche Spiel ja schon 4 Tage her ist. Das darf man nicht vergessen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen den vollen Fokus auf deutsche Mannschaft richten. Und die haben jetzt gespielt gegen Nordmazedonien, darüber wollen wir mal sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und heute begrüße ich den lieben Niklas Trittin an meiner Seite. Hallo Niklas.
Guten Morgen Sebastian. Ja, die Deutschen haben gespielt, viele andere haben gespielt, aber ich sag mal, die wichtigste Frage vorweg, du warst jetzt einen Tag in Düsseldorf, ich glaube schon 4 in München. Wie geht's dir? Hast du noch Kraft? Ist der Tank noch voll? Und wie viel Lage bei dir?
Ja, es wird langsam ein bisschen leerer, aber ich merke, dass ich gut trainiert werde, weil ich immer Treppen rauf und runter laufen muss. Weil es wirklich so in München, es war ja schon in Düsseldorf so, dass du von ganz oben nach ganz unten musstest. Und in München ist es gar nicht anders. Also du hattest eigentlich so installierte Plätze für halt Presse, ne, die halt von vor 72 halt noch sind, aber die werden nicht dafür benutzt. Und dann gibt es dann nochmal neue, die oben hingesetzt wurden, so mobile. Ja, und dann von da oben nach da ganz unten. Und bei mir ist auch so, ich muss immer gucken, dass ich möglichst dann pünktlich auch meine letzte U-Bahn bekomme, damit ich dann meinen letzten Zug nach Bad Aibling kriege. Also ich mache da immer stramme Schritte. Ich merke da schon ein bisschen, dass es besser wird. Auch wenn ich gestern festgestellt habe, dass ich überraschend lange gebraucht habe.
Er hat da schon mal einen super Nebeneffekt. Ich war ja auch in Düsseldorf da und ich hatte einen Platz in der vorletzten Reihe im Oberrang. Und als ich dann da das 5. Mal hochgegangen bin, ich dachte wirklich, brech ich weg. Ja. Das war so anstrengend. Also ich kann es absolut verstehen, was da dein Problem ist.
Ja, definitiv. Aber gut, wir kriegen das hin. Ich habe bisher fast immer die Leute gekriegt, die ich haben wollte. Gestern hat es mit irgendwie Magnusson dann nicht so funktioniert. Die ist dann nach dem TV-Interview nochmal irgendwie in die Halle rein. Und dann war PK und dann habe ich dann auch nicht mehr ins Mikrofon bekommen. Ein bisschen schade, weil ich ihn gerne gefragt hätte. Aber da können wir mit Sicherheit dann gleich noch drauf, auf die Isländer, ne? Niklas, lass uns jetzt erstmal den Blick auf die deutsche Mannschaft werfen. Wir haben es gesagt. 4 Tage Pause, sehr ungewohnt bei so einem Turnier, aber wenn wir uns das Spiel anschauen gegen Nordmazedonien, hat man nicht viel gemerkt. 34-25 heißt es am Ende, der erwartet klare Sieg, oder?
Ja, absolut. Also kann man erstmal recht nüchtern zusammenfassen. Ergebnis super, Hauptrundeneinzug super. Gerade wenn man jetzt sieht, was auch viele andere Favoriten machen, dass die sich dann im zweiten Spiel mal schwer tun, im ersten Spiel mal patzen, war das von Deutschland umso souveräner, dass man jetzt nach dem Kantersieg gegen Schweiz direkt nochmal so ein Ding hinterhergelegt hat. Auch wenn links nicht alles perfekt war, Alfred Gislason hat ja auch in der einen oder anderen Auszeit da mal ja, recht gut durchgegriffen für den Spielstand. Aber insgesamt gibt es aus meiner Sicht erstmal gar nichts auszusetzen nach den beiden Spielen.
Ja, lass uns mal ein bisschen auch natürlich ins Detail reingehen, wenn wir uns das anschauen. Ich hatte so ein bisschen nur das zweite Auge drauf, weil ich natürlich in München noch hauptsächlich natürlich auf das Spiel schauen musste. Aber ich hatte so ein bisschen so den Eindruck, du kannst mich gerne korrigieren, dass in der ersten Halbzeit so ein bisschen die Defensive sich so ein bisschen schwer getan hat. Ich glaube, zwar habe ich schon 13-18, weil ich bin da schon mal 10-7, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Wie war dein Eindruck von der deutschen Abwehr in der ersten Halbzeit? War das so, was ihr auch gemerkt hat, dass man sich so ein bisschen schwer getan hat gegen die Nordmazedonier?
Ja, das trifft schon ganz gut. Gerade am Anfang war das Spiel recht ausgeglichen. Da war Deutschland vielleicht mal mit 1-2, höchstens 3 Toren weg. Ich muss auch sagen, dass Andi Wolf jetzt nicht zwingend den besten Tag hatte nach seiner Megaleistung gegen die Schweiz. Ich glaube, er hatte 1 von 11 gehalten. Aber gut, ich meine im Endeffekt, es war auch klar, dass es nicht so weitergehen kann wie beim Eröffnungsspiel. Das war ja absolut unmenschlich, was er da abgerissen hat. Dann aber, ich würde sagen, so nach 15, 16 Minuten hat es dann auch in der Abwehr besser geklappt. Dann liefen auch die ersten Gegenstöße wieder und dann wurde es nach und nach deutlicher. Nur vor der Pause gab es dann nochmal so ein paar Minuten, wo der Vorsprung nochmal leicht eingeschmolzen ist. Ansonsten, es stimmt, wenn man es jetzt mit dem Schweiz-Spiel vergleicht, war die Abwehrleistung jetzt schon vielleicht eine Kategorie niedriger angesiedelt.
Aber dafür hat es in der zweiten Halbzeit ja gut funktioniert. Ich habe viele Tempo-Gegenstöße gesehen, muss ich zugeben. Also viel auch zweite Welle, wo man einfache Ballgewinne gehabt. Ich kenne mich da in Situationen mit Mertens, leere Würfe aufs leere Tor, die nicht immer getroffen haben. Ich glaube, ich habe 2 gesehen, die daneben gegangen sind. Aber da hatte man zumindest einen, dass dann defensiv man zumindest ein bisschen solider stand und dann auch schnell in Tempospiel gehen konnte. Ja.
Ja, auch gerade nach dem ersten Spiel fand ich, war das ja noch gar nicht so da, diese deutsche Qualität mit den Gegenstößen. Da haben sie sich jetzt definitiv gesteigert. Auch gerade, wie du eben meintest, mit den Würfen aufs leere Tor waren diesmal zur Abwechslung noch ein paar drin. Könnte man ketzerisch sagen. Es war ganz lustig, weil Timo Kastening hatte sich den ersten auf eine leere Kiste genommen, hatte den dann direkt mal ein gutes Stück vorbeigesetzt und dann den zweiten erst getroffen. Da meinte Alfred Gislason auch im Nachhinein im Interview, Ich habe mich auf der Bank schon richtig aufgeregt und ich habe schon gesagt, wenn er sich noch einen nimmt, dann wechsle ich ihn aus. Also ganz lustiges Zitat. Insgesamt muss man aber trotzdem sagen, Gegenstöße kaum verworfen, fast alle genutzt, Pfiffe aufs leere Tor fast alle drin. Also auch hier wenig auszusetzen.
Lass uns mal auf den deutschen Mann zu sprechen zu kommen, der am meisten getroffen hat, mit Abstand, der ein überragendes Spiel wieder gemacht hat. Juri Knorr, 12 Würfe, 10 Tore am Ende, ich glaube, eine Einsatzzeit von ein bisschen mehr als knapp 35 Minuten. Hätte man ihn vielleicht schon früher runtergeben müssen, weil ich meine, der Kollege Julian Buchs hatte in einem anderen Podcast erwähnt, dass man vielleicht ein bisschen zu sehr auf Juri Knorr vertraut hat und ich hatte mit ihm in der Halbzeit gesprochen. Er hat gesagt, ja, man kann ja jetzt mal die Halbzeit mal ohne Juri Knorr probieren, aber hat ja zumindest, glaube ich, dann nur in der Offensive gespielt, wenn ich das ja richtig in Erinnerung habe, ja.
Ja, das stimmt. Ich hatte mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, weil Gislason ja recht früh schon auf vielen Positionen durchgewechselt hatte. Es kam mehr oder weniger nie dieses Gefühl auf, dass da was anbrennen könnte fürs deutsche Spiel. Deswegen war es auch nur nachvollziehbar, dass er das gemacht hat. Aber Knorr ist da eigentlich bis fast zum Ende rumgerannt. Erst in den letzten Angriffen kam Weber mal rein, hat es dann auch auf der Mitte gut gemacht. Zwei extrem starke Würfe reingehauen. Ich glaube, einer war sogar aus 11 Metern. Das war Wahnsinn.
Und das, obwohl wir ihn ja so gerne auch hier kritisieren in unserem Podcast. Ja, genau. Aber diesmal muss man ihn einfach loben. 2 von 2, gute Quote, das wollen wir haben.
Ja, vielleicht haben wir dann teilweise auch nicht so viel Ahnung, wie wir denken. Das ist dann halt manchmal so. Ich war, wie gesagt, aber auch überrascht, dass man ihm gerade in so einem Spiel, wo es viele Möglichkeiten gab, nicht mehr Pausen gegeben hat. Wie hättest du das gemacht? Siehst du das ähnlich wie ich oder wärst du da eher mit Gislason gegangen und hättest gesagt, er soll sich immer richtig warm ballern? Ich meine, 10 Tore für so einen, ja, für den Go-To-Guy, sagt man ja immer so schön im Handball für Deutschland, wird ja wahrscheinlich viel für Selbstvertrauen tun. Keine Ahnung, aber wie hättest du da jetzt entschieden, wenn du Trainer gewesen wärst?
Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte ein bisschen versucht, die Kräfte zu schonen. Denn du weißt, nach aufgrund des ersten Spiels, da kann man gleich noch darauf zu sprechen, dass Frankreich wahrscheinlich mit mächtig Wut in den Bauch reinkommt und da brauchst du wahrscheinlich Juri Knorr 60 Minuten lang offensiv, weil die müssen noch ein bisschen um die Hauptrunde bangen, die Franzosen. Deswegen hätte ich es mal versucht, ihn rauszulassen und vor allem auch noch mit Nils Lichtlein zu spielen. Denn für mich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Nils Lichtlein bisher in der Vorbereitung und auch jetzt bei der EM der eigentlich große Verlierer, weil er eigentlich kaum Einsatzzeit bekommt. Der ist ja nur reingerutscht, weil Kai Häfner, an dem wir natürlich noch herzlichen Glückwunsch ausrichten, der ist jetzt Vater geworden, nicht mit dabei gewesen ist. Das ist ja der einzige Grund, warum er reingerutscht hat und spielt dann knapp 3 Minuten. Wo ich mir so denke, du hast ein Spiel, wo du schon früh mit 5, 6, 7 Dingern führst und du weißt, was Nils Lichtlein gemacht hat, auch schon mit der Nationalmannschaft, dürfen nicht vergessen, Tag des Handballs, hat er überragend gespielt, schöne, viele Ideen mit reingebracht, einen bisschen auch unkonventionellen Stil gehabt und dann bringst du ihn nur 3 Minuten, das finde ich irgendwie zu wenig, weil da müssen wir auch ganz ehrlich sein, das kann halt nicht das Ziel sein, dass wir Juri Knorr bis zum Umfallen spielen lassen, weil natürlich klar, auf der Mittelposition, da fehlen uns die Leute, Michalczyk verletzt, Witzke nicht fit geworden und deswegen ist es ja gerade da wichtig, eine Option 2 zu finden. Er macht es mehr mit Köster, habe ich schon festgestellt, dass er ihn jetzt auf die Mittelposition zieht und dann vielleicht damit auf halb links mit Knorr oder dann auch Hande und Heimann so ein bisschen ranbringt. Aber wenn du einen Lichtlein hast, der auch bei der U21 WM überragend gespielt hat, dann nutzt ihn doch mehr, gerade in so einem Spiel, wo du die Möglichkeiten hast, ihn zu nutzen.
Ja, es hatte mich auch sehr gewundert. Das Kuriose war ja sogar, dass er dann in der Anfangsphase schon reinkommt und dann aber auch direkt einen richtig guten Durchbruch erzwingt auf halb rechts und sein Tor macht. Also er hat eigentlich direkt das Selbstvertrauen. Bei ihm kommt er noch dazu, das Spiel war in Berlin, es ist seine Halle, es sind wahrscheinlich unfassbar viele Leute da. Also er wird absolut beflügelt gewesen sein nach diesem Moment. Und da habe ich jetzt auch nicht 100% verstanden, warum man ihn nach diesem Erfolgserlebnis dann eigentlich das ganze restliche Spiel auf der Bank versauern lässt.
Wird mit Sicherheit ein Thema sein, noch was wir mit Sicherheit achten müssen. Also ich meine, Robin ist ja dann definitiv in der Hauptrunde dann noch da in Köln, um ihn vielleicht dann mal auf ansetzen können, warum ja Lichtlein irgendwie so gar kein Thema ist. Weil wie gesagt, klar ist, ein junger Spieler definitiv macht mit Sicherheit auch Fehler, alles gut. Aber gerade in so einem Spiel gegen Nordmazedonien, wo du wirklich viel testen kannst, also wenn ich da jetzt zum Beispiel rede mal über Dänemark, das ist ja auch eine Mannschaft, die viel Qualität besitzt. Die haben bewusst rotiert im Spiel gegen Griechenland, um halt dann auch die Spieler aus der zweiten Reihe Spielzeit zu geben. Aaron Menzi macht in 20 Minuten 5 Tore. So, warum machst du das nicht mit einem Lichtlein, der dann Selbstvertrauen sammeln kann? Und wenn du ihn aber wirklich brauchst, falls mal ein Knorr wirklich einen schlechten Tag hat, was wir nicht hoffen, was je passieren wird in dieser EM, weil dann haben wir ein richtiges Problem, finde ich, offensiv. Aber dass du dann einen hast, den du halt sagen kannst, okay, übernimm du das Zepter und führ uns hier zum Sieg oder zum Punkt oder was auch immer. Aber das tut er halt nicht und ich verstehe es einfach nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, aber ich verstehe manchmal sowieso die Personalpolitik auch des Bundestrainers nicht zu 100%, deswegen liegt es vielleicht auch einfach nur an mir.
Nee, ich glaube nicht, dass es jetzt konkret an dir liegt. Ich find's auch oft nicht nachvollziehbar. Also du meinst ja schon, wenn Juri Knorr mal einen schlechten Tag erwischt, aber es kann ja theoretisch auch viel schlimmer kommen. Er kann sich jetzt auch gegen Frankreich verletzen und ist er komplett raus.
Genau.
Wer weiß. Einmal
falsch
aufgetreten und dann ist das Turnier vorbei. Und was machen wir denn dann? Und dieses Argument mit dem, es besteht eine Gefahr, dass er zu viele Fehler macht, ist für mich auch, wie du schon sagtest, gerade in diesem Spiel überhaupt kein, das ist völliger Quatsch. Er hat ja auch wie Martin Hannel hat ja jetzt auch nicht die riesige Erfahrung und so gut er teilweise schon gespielt hat, er kam auch gestern rein. Man hat richtig gemerkt, dass er mit aller Macht dieses eine Tor zumindest erzwingen will, zieht dann aber auch direkt erstmal zwei Fahrkarten und er ist auch dann fehlerbehaftet, auch andere sind fehlerbehaftet und das ist ja auch völlig normal. Im Endeffekt sind Mannschaftssportarten, leben ja auch von Fehlern.
Ja, also ich meine, durch viele Lernen lernst du ja auch. Nicht
vorwerfen.
Ja, durch viele lernst du ja auch. Ne? Da weißt du auch, okay, was muss ich besser machen beim nächsten Mal. So, das ist ja gerade für junge Spieler sehr wichtig, dass sie halt auch die Erfahrung machen, dass es halt nicht immer nur steil bergauf geht, sondern dass man dann auch entsprechend auf Fehler reagieren muss. Das muss man auch so ehrlich sein. Deswegen, ja, mal gucken, wie es passieren wird, was sich der Bundestrainer da irgendwie gedacht haben wird. Dann wird wirklich dann mal Nils Lichtlein in dem Sinne noch irgendwie brauchen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber Niklas, lass uns dann, bevor wir dann auch gleich Stimmen von der deutschen Mannschaft kommen lassen, über das zweite Spiel sprechen. Frankreich-Schweiz. Wir hatten die Franzosen, die im ersten Spiel, wir hatten es gesprochen gehabt, es ganz gut gemacht haben eigentlich. Sie haben solide gespielt, war nicht überragend, aber sie haben zumindest solide und klar gewonnen. Und wir hatten die Schweizer, die im ersten Spiel komplett enttäuscht haben. Am Ende 26-26. Und damit ist jetzt richtig nochmal Spannung im letzten Spiel da drin, denn die Franzosen dürfen jetzt nicht verlieren.
Ja, die Franzosen können sich vor allem glücklich schätzen, dass sie sich sogar am Ende noch zu diesem Unentschieden gerettet haben. Klar, Melvin Richardson vergibt den 7 Meter in der letzten Minute, aber Andy Schmid hat eben auch noch die Chance, für Schweiz einen Sieg zu holen. Dann sieht es wirklich brenzlig aus für die Jungs. Das muss man ganz klar sagen. So ist es jetzt für mich fast ein typisches Frankreich-Turnierspiel. Sie haben es ja oft so, dass in der Vorrunde mal ein, zwei Spiele dabei sind, wo man sich denkt, haben sie jetzt diese brutale individuelle Klasse, die man ihnen vorher immer gegeben hat? Oder hakt es da trotzdem irgendwo? Ich habe gestern mich auf ein anderes Spiel fokussiert, aber ich hatte mich auch immer wieder gewundert, was ist da los? Wann ziehen sie das Tempo an? Dann waren sie mal weg, dann war Schweiz plötzlich doch wieder dran. Also ganz, ganz komisch. Normalerweise hätte man ja erwartet, dass sie dann gerade in der Crunch-Time am Ende nochmal einen Zahn zulegen und dann eben wegziehen, aber das kam jetzt ja gar nicht vor.
Ja, das hat mich auch in der Tat sehr, sehr überrascht, muss ich zugeben. Also ich finde vor allen Dingen, was halt so auffällig ist, dass sich halt so brutal schwer mit dieser Verbindung Schmid-Lukas Laube schwer getan haben. Ne, Laube 9 Tore. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel von Lukas Laube gesehen, wo er 9 Tore geworfen hat. Ich glaube, das war vielleicht sein bestes Spiel offensiv, was er je hatte. Und das gegen eine der besten Defensivreihen, wie ich finde, die es in der Welt gibt, mit dem besten Innenblock. Fabregas ist für mich einer der besten Defensivspieler. Und wenn er dort dann hinsteht, ist normalerweise eigentlich keine Möglichkeit, da durchzukommen. Aber die Schweizer haben da wirklich einen Weg gefunden, wo man auch als deutsche Mannschaft genau, glaube ich, hinschauen sollte, wie man es machen kann, weil wir auch sehr, sehr gute Kreisläufer haben. Goller, Fischer auch gestern wenig einige Tore gemacht. Ein Kohlbacher darfst du nie außer Acht lassen mit seinem Körper. Also das sollte auf jeden Fall ein bisschen auch als deutsches Beispiel gelten, wie man es machen kann. Aber ja, das war schon wirklich sehr, sehr überraschend. Ich fand es aber auch gut, dass Bellasen jetzt mit dabei gewesen ist. Hat mit 11 Paraden direkt gezeigt, okay, 41%-Quote, da war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, für die Franzosen. Also das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Er war mit sich auch mit mächtig Wut im Bau, dass er im ersten Spiel dabei gewesen ist, glaube ich. Und deswegen, für mich ist er eigentlich die Nummer 1 in Frankreich. Deswegen hat es für mich auch überrascht, dass er im ersten Spiel überhaupt nicht nominiert worden war.
Ja, ich hatte mich ja hier vor 2 Folgen bei der WM-Vorschau auch weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, er ist für mich die klare Nummer 1. Umso blöder stand ich dann beim Spiel da. Es ist ja nicht optimal gelaufen. Ich habe aber jetzt auch gestern schon wieder gelesen, dass trotz diesen 11 Paraden von Bellasen schon wieder die Torhüter-Diskussion in Frankreich aufgemacht wurde. Dafür habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis. Wie viel hält er? 47%?
Also es gibt, die EF hat unterschiedliche Quellen. Also bei denen auf diese Matchseite geht, steht er bei 11 von 24, 45%. Wenn er bei den Statistik-Report reingeht, ist es 11 von 22, da sind es dann 50%. Das ist wirklich eine überragende Quote, zumal Desponet 2 von 15 gehalten hat.
Ja, und man muss auch ja einfach mal sagen, Frankreich kriegt jetzt von der Schweiz 26 Gegentore und von Nordmazedonien 29. Das ist ja jetzt nicht überdurchschnittlich viel. Und gerade mit der offensiven Qualität von Frankreich würde ich jetzt erwarten als Handballlaie, dass sie da mehr Tore werfen müssen als der Gegner. Punkt aus, fertig. Da gibt es für mich
Definitiv.
nichts.
Ja, definitiv. Also ich finde auch, dass sie, klar, Porter hat teilweise echt gut gehalten, ne? Auch 9 Paraden dürfen wir nicht vergessen. Ganz wichtig auch, dass er wieder fit ist. Ne? Er war ja auch am ersten Spiel so ein bisschen angeschlagen gewesen, ist ja weggeknickt. Deswegen war es sehr wichtig, dass er auch da ist, dass er seiner Mannschaft Halt geben kann, defensiv. Und ich fand sowieso auch schon, die Schweizer Abwehr war auch im Deutschlandspiel schon eigentlich echt gut.
Ich würde noch mal ganz kurz, ja, absolut. Selbst Deutschland hat ja nicht viele Tore geworfen.
Nee.
Es war ja eigentlich eher ein Kantersieg der Verteidigung als ein
Genau.
Angriffsvorteil von Deutschland. Ich würde aber noch mal ganz kurz, weil du eben meintest, dass Bella Sen oder die Quote unterschiedlich angegeben wird auf der EHF-Seite. Ich hatte jetzt auch die Tage mitbekommen, dass Paraden, also wo der Torhüter einen Ball abwehrt und der dann wieder bei der angreifenden Mannschaft landet, gar nicht mitgezählt werden in der offiziellen Statistik. Hast du das auch mitbekommen? Weil da muss ich ehrlich sagen, wer hat sich denn diesen Quatsch ausgedacht?
Also ich denke, die Torhüter-Zählweise ist, ich glaube, eine der schwierigsten Statistiken, die es gibt. Denn für mich ist zum Beispiel eine Parade, auch zählt auch dann als Parade, wenn es danach einen Freiwurf gibt. Weil wenn er den Ball nicht halten würde, würde es keinen Freiwurf oder keinen 7 Meter geben. So, aber auch das wird nicht überall gezählt, auch in der Bundesliga beispielsweise nicht. Also das ist ein Thema. Ich glaube, da würden wir den Podcast voll sprengen, wenn ich damit anfange. Aber ja, es ist sehr unterschiedlich, zumal auch teilweise, ich glaube, auch der Statistik-Report und der Live-Ticker von zwei verschiedenen Dienstleistern, glaube ich, gemacht wird oder zwei verschieden gezählt wird. Und deswegen hast du wahrscheinlich verschiedene Ergebnisse. Also teilweise merkst du das auch. Ich trage teilweise in der Halbzeit meine Torschützen und auch die Paraden ein. Und wenn ich danach zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder reinschaue, ist auch immer Unterschiede da. Also wurde Tor irgendjemand anders zugewertet oder so. Das ist total interessant.
Es ist interessant, aber ich finde es auch ehrlich gesagt kein schwieriges Thema, womit man einen Podcast füllen kann. Für mich ist das glasklar. Wenn
Für
ich
mich
als
auch,
User, wenn ich
aber.
jetzt zum Beispiel als User die App aufmache von der EHF und wissen will, wie viel mein Torwart gehalten hat, dann will ich da einfach eine Zahl haben und da soll alles mit rein. Egal, ob der Ball jetzt im Auslandet, beim Gegner, ob ein Freiwurf daraus resultiert oder bei der eigenen Mannschaft. Das finde ich wirklich. Das habe ich auch zum ersten Mal jetzt überhaupt mitgekommen. Da war ich ein bisschen geschockt sogar, was das für ein Quatsch ist, was die da sich ausgedacht haben.
Ja, ich reg mich schon seit Jahren darüber auf. Also ich habe es ja auch der Bundesliga festgestellt, als ich in Stuttgart war und die Torhüterparaden selbst mitgezählt habe. Meine Werte waren prinzipiell immer anders als das, was die HBL gegeben hat. Aber gut, vielleicht bin ich auch als, ich zähle als Torhüter natürlich die Bälle halt, die du halt gehalten hast, auch wenn es dann halt 5 oder 7 Meter gibt, weil wir wissen alle, wenn der Ball nicht gehalten wird, ist es ein Tor. So, und da gibt es keinen 5 oder keinen 7 Meter normalerweise. Also deswegen, ja.
Die Jungs von der EHF, die machen mal wieder ihre eigenen Sachen. Aber
Ja, da kann.
was denkst du denn jetzt zu Frankreich? Wenn jetzt die Jungs, die deutschen Jungs kommen, es wird ja dann wahrscheinlich ein Spiel um den Gruppensieg.
Und um die
Bei
Punkte für die
Schweiz
Hauptrunde
schafft,
wahrscheinlich.
ja, Schweiz kann es theoretisch noch schaffen, aber haben jetzt natürlich vom Torverhältnis her jetzt nicht die allergeilste Ausgangsposition. Ich glaube,
Hängt
Schmied.
ja davon ab, wie dann Deutschland Frankreich bezwingt und wie hoch sie gegen Mazedonien gewinnen.
Genau, Andi Schmid meint ja mehr oder weniger mit so einem Schmunzeln im Gesicht schon, wenn sie uns mit 13 schlagen können, können sie auch Frankreich mit
Genau.
13 schlagen. Das will ich erst mal sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man weiß ja nie, die EM hat jetzt schon die eine oder andere Überraschung hervorgebracht. Trotzdem, was denkst du, Deutschland gegen Schweiz? Haben wir eine Chance? Wenn ja, wie hoch ist die Chance?
Also, wir haben auf jeden Fall eine Chance, die Franzosen zu bezwingen, denke ich. Ich finde sie nicht überragend stark, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fand auch die Offensive, obwohl sie gegen Nordmazedonien 39 Tore geworfen hatte, fand ich nicht so überragend, dass sie 39 Tore haben werfen können. Ich denke, es ist auf jeden Fall möglich. Also, klar, die Abwehr muss definitiv ein bisschen besser stehen, 60 Minuten lang. Aber also ich würde mich nicht wundern, wenn wir knapp gegen Frankreich gewinnen würden, bin ich ganz ehrlich. Also, die Franzosen haben mich noch nicht überzeugt. Ist noch nicht das einzige Favoritenteam, aber. Ich weiß nicht, Niklas, wie dein Gefühl ist, aber ich glaube, da haben wir vielleicht bessere Chancen als vor dem Turnier erwartet.
Ich hätte es jetzt auch genauso beantwortet. Also ich hätte auch gesagt, dass die Chancen gefühlt schon mal besser sind als zu dem Zeitpunkt vor 4 Tagen. Wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich noch mal eine andere Antwort gegeben. Ja, jetzt mit den Erfahrungen beider Spiele von beiden Mannschaften ist da für mich auch schon die Chance ein bisschen angestiegen. Was es aber aus meiner Sicht braucht, und das ist vielleicht eine bisschen diskussionswürdige Meinung, ist aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr von den Rängen als gestern. Weil, hattest du das mit Ton gehört oder hattest du es nur
Ich habe
nebenbei
es auch
laut?
lautlos gehört, ich habe gar nichts mitgekriegt, bin ich ganz ehrlich.
Okay, weil ich hatte zumindest am TV das Gefühl, das verzerrt natürlich auch manchmal noch ein bisschen, dass jetzt gerade im Vergleich zu Düsseldorf, wo ja die absolute Euphorie war, wo ja die Hölle los war, du hast das ja selbst live mitbekommen. Ja, da gestern noch so ein paar Prozent gefehlt haben, auch wenn jetzt ein paar deutsche Spieler was anderes gesagt haben, müssen sie ja wahrscheinlich sagen, einfach um jetzt nicht den Zuschauern in den Rücken zu fallen, nehme ich an. Das hat mich mal ein bisschen enttäuscht. Ich hatte unseren Sport1-Kollegen auch direkt in der ersten Halbzeit mal gefragt, ob das wirklich so ist. Und er meinte auch, dass er sich mehr erhofft hätte, dass die Stimmung schon gut ist. Aber gerade bei so einem Heimturnier, dass da vielleicht doch noch mal ein paar Prozent mehr kommen könnten und dann da nicht diese ganz typische, ja, ich sag mal, Klatschpappen-Fraktion am Start ist.
Hey,
Am
ich sehe gute
Ende,
Klatschpappen,
man kennt sie. Am Ende war sogar irgendwie die traurige Situation da, dass zwischendurch mal Olaf Scholz eingeblendet wurde und dann plötzlich alle gepfiffen haben. Also bei Olaf Scholz war die Halle am lautesten. Das zeigt dann leider mal wiederum auch, was vereint die Deutschen? Hass gegen Politiker. Es ist traurig, aber wahr. Ja, insgesamt finde ich, wenn man Frankreich schlagen will, wird es aber helfen, wenn auch die Leute in der Halle noch mal ein bisschen aufwachen. Vielleicht sehe ich das jetzt als Einziger in Deutschland so, aber das war mein ganz persönlicher Eindruck.
Ich kann es, wie gesagt, nicht ganz nach, also ich kann es nicht sagen, weil ich es halt nicht mitbekommen habe. Aber ich denke, also ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen am Gegner. Dann sagen wir ganz ehrlich nochmal zu, musst du es schlagen. Und ich glaube, wenn es gegen Frankreich eng wird, ich glaube, da ist die Halle dann doch da, weil sie ein Gefühl dafür bekommen hat, okay, wir müssen die Mannschaft unterstützen, sie müssen noch mehr pushen. Das war vielleicht so nicht unbedingt da gegen Nordmazedonien, weil du das Gefühl hast, okay, gut, das ist halt eine Mannschaft, die musst du halt mit 10 Toren aus der Halle knallen.
Ich finde, das darf aber kein Argument sein. Das hat schon eigentlich mit dem ersten Angriff von Nordmazedonien angefangen, dass da keiner mehr geklatscht hat. Und da frage ich mich dann schon, wie kann das sein bei so einem Heimturnier? Da müssen das ist das erste Spiel in Berlin. Da müssen doch alle Zuschauer in die Halle gehen und Bock haben und anfeuern.
Ja, eigentlich schon, definitiv. Wir gucken, wir werden es beobachten auf jeden Fall dann am Dienstag, ja, Dienstagabend, genau, Dienstagabend ist das Spiel. Genau, weil wir heute Mittwoch, am Montag, Mittag aufnehmen oder Montagvormittag. Ich komme durch die
Durcheinander.
Tage, ich zähle nur Vorrundenspieltage, deswegen weiß ich nicht mal, welcher Wochentag ist.
Ja, ich kenne das. Man schwärmt ja immer so vom Traumjob des Sportjournalisten, aber wer das mal gemacht hat, gerade so ein Turnier zu begleiten, der weiß, dass sich diese Tage richtig, richtig ziehen können und irgendwann weiß man einfach nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Es
Das ist
ist.
definitiv so. Da vergisst man gerne mal, welcher Wochentag ist. Aber ich krieg's bisher jetzt noch voneinander. Bin ich ganz glücklich drüber. Und ja, wir machen jetzt eine kurze Pause. Dann haben wir ein paar Stimmen vom lieben Kollegen Rolf Bernardi, der ganz herzlich gegrüßt ist. Der ist schon in Berlin unterwegs, hat ein paar Stimmen für uns gefangen von deutschen Spielern. Und dann machen wir eine kurze Pause, kommen dann zurück. Und dann wollen wir natürlich noch über die anderen Gruppen sprechen, denn die müssen die große Überraschung sprechen. Färöer, die richtig die Halle abgerissen haben. Und natürlich noch den einen oder anderen Favoriten mal besprechen. Aber das vielleicht mehr hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. So, damit sind wir aus der Pause zurück und wollen natürlich erstmal nochmal den Dank ausrichten an den lieben Kollegen Rolf Benali, der fleißig für uns unterwegs gewesen ist, einige Stimmen eingesammelt hat. Wir wollen einen Auftakt machen mit seinem Interview zu Philipp Weber, der seine Einschätzung zum Spiel darlässt.
Also, Glückwunsch, das war ja wieder eine überzeugende Partie. In allen Mannschaftsteilen stimmt es anscheinend.
Ja, heute war es, Ergebnis war natürlich top. Wir hatten auch zwischendurch so ein paar Momente, wo wir, glaube ich, schon uns früher absetzen konnten, um den Deckel früher drauf zu machen und haben ja, die Mazedonien ja immer so ein bisschen am Leben gelassen mit 5 Toren im Rücken. Aber ja, am Ende haben wir das ja wieder super gemacht, sind verdient weggezogen und haben das Ding auch verdient in der Höhe gewonnen.
Wie war das jetzt erstmal vom Feeling? Ich meine, ihr seid mehr als gut in diesem Turnier angekommen, der zweite Sieg in Folge. Wie fühlt sich das an jetzt auch gerade in den letzten Wochen?
Sehr gut, sehr gut. Wir hatten einen wunderbaren Empfang hier in Berlin. Sie haben das fast genauso gut wie in Düsseldorf gemacht. Es war eine fantastische Stimmung, die waren vom Anfang an dabei und genau diese Konstellation haben wir uns halt vorgestellt, ne? Dass wir jetzt gegen die Franzosen ein richtiges Endspiel haben, wo hier richtig Druck auf dem Kessel sein wird, wo es noch mal mehr Emotionen und Leidenschaft, glaube ich, von den Zuschauern kommen und dann wird das ein richtig geiler Fight. Also vor allem müssen wir die Abwehrarbeit genauso weitermachen. Die Franzosen haben unglaublich gute Individualisten, die haben wirklich extreme Qualität. Wenn ich da allein an den Rückraum denke mit Remeli, Karabatic, Brondy, das sind wirklich die Gamem Top-Leute. Und da müssen wir wirklich eng aneinander stehen, einen guten Torhüter haben und dann unsere Fehler, die wir jetzt in dem Spiel vielleicht noch ein bisschen zu viel hatten, komplett abstellen und dann nach vorne rennen wie verrückt und einfache Tore machen.
Ja, da war auch schon die erste Einschätzung zum anstehenden Frankreich-Spiel mit dabei, was natürlich ein großes Thema gewesen ist, nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinen Teamkollegen. Wir wollen aber erstmal noch Alfred Gieslerson zu Wort kommen lassen von der Pressekonferenz und ihn erstmal zu Juri Knorr
reden lassen, über den er auch was redet und ihn auch ein bisschen in Schutz nimmt vor der Kritik, die es aus der Bundesliga gegeben hat.
Hatte ich da angesprochen in den letzten Wochen eigentlich auch, dass Juri hat da ein bisschen Kritik bekommen in der Liga, dass er nicht ganz so gut ist wie im letzten Jahr. Und ich habe versucht, das zu erklären, dass er einfach ein bisschen anders spielt. Und als ein Jahr davor, ist beweglicher, spielt er mehr und besser für die Rückraumspieler oder die Halben. Ja, und von daher, ich denke, der ist so jung, dass er sich vom Jahr zu Jahr immer weiterentwickelt. Und das ist einfach schön zu sehen. Und heute hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Er wird auch langsam besser in Abwehr, was extrem wichtig ist, weil er super den Ball nach vorne treiben kann aus der zweiten Welle.
Wir wollen aber natürlich auch den angesprochenen Spieler selbst zu Wort kommen lassen. Juri Knorr mit seiner Analyse zum Spiel gegen Nordmazedonien.
Jedes Spiel ist schwer, aber ich glaube, gelöst haben wir uns doch relativ schnell. Also ich glaube, wir führen, also im Handball ist es schon eine bedeutende Führung, wenn man mit 6-7 führt, und das haben wir auch gut gemacht und haben das auch stabil eigentlich gespielt. Ich glaube, sie kam nicht näher ran als 5 oder 6 Tore, und wir haben das schon gut gemacht und können darauf auch stolz sein. Aber natürlich wussten wir, dass Mazedonien ein guter Gegner ist. Kein Spiel ist leicht. Ich glaube, wenn man die letzten Spiele verfolgt hier bei dem Turnier, dann weiß man, dass die vielleicht die Favoriten auf dem Papier nicht immer dann in der Realität die Oberhand haben müssen. Wir haben das heute gezeigt, dass wir besser sind und haben auch verdient gewonnen, glaube ich.
Den Blick werfen wollen wir aber auch noch auf den lieben David Späth, der auch vom Bundestrainer gelobt worden ist für seinen Auftritt, als er eingewechselt worden ist für den Andi Wolf, aber hört selbst, was Alfred Gislason zu seinem jungen deutschen Torhüter sagt.
Es ist sein Charakter und sein Spiel, und erstmal muss er die Bälle halten, um die Emotionen zeigen zu können, positiven wenigstens. Aber er war heute sehr gut. Er hat mich sehr, sehr gefreut für ihn, da reinzukommen, wo er nicht so ganz viel bei Andi lief. Und sein Stil ist das halt so. Und er kann natürlich für Stimmung sorgen. Und das macht ihn aus. Und das ist sehr positiv. Also ich würde das nie versuchen einzudämpfen.
Doch was sagt der Spieler selbst dazu, David Späth? Auch da hat der Kollege Rolf Bernardi sein Mikrofon reingehalten, um mal so ein bisschen das Feeling von David Späth mitzubekommen.
Ja, das ist natürlich eine große Ehre, wenn die Fans schon klatschen, bevor man oder als man eingewechselt wird. Eine große Ehre, und ich bin super dankbar dafür. Und ja, das wollte ich halt dann mit Leistung zurückzahlen. Und ich bin ein eher emotionaler Typ auf dem Feld. Ich glaube, das hat man gesehen. Und wenn die Fans dann so mitgehen, macht es einfach Spaß. Und ich bin froh, einfach meinen Teil zum Sieg beigetragen zu haben. Ich glaube einfach, dass wir unseren Plan voll durchgezogen haben, unser Spiel, eine robuste Abwehr. Dann haben wir unser Tempospiel gemacht und haben einfach auch die Abwehr gut im Griff gehabt. Und so haben wir dann das Spiel am Ende verdient gewonnen, glaube ich.
So, das war soweit David Späth mit seiner Einschätzung zu seiner Leistung, natürlich auch der Leistung seiner Teamkollegen. Und zum Abschluss, da der Kollege nicht viele Interviews alleine bekommen hat, sondern viel reingehalten hat, wollen wir mal verschiedenste Spieler mit ihren Einschätzungen hören. Bundestrainer natürlich vorweg, dann aber natürlich auch noch den einen oder anderen, wie er denn das Spiel und die Chancen gegen den Frankreich einschätzt. Denn das ist natürlich die große Frage, und danach kommen wir dann zurück und werfen dann wie angekündigt den Blick auf die anderen Gruppen.
Ja, natürlich ist es so, wir können nicht das Schweizer Spiel kopieren, und sondern wir müssen unser Spiel spielen, und die Schweizer haben auch ihre 7-6 ziemlich gut durchsetzt. Ich habe das Spiel nur phasenweise gesehen. Da hatten die schon Phasen, wo die 7-6 sehr, sehr gut durchspielen konnten oder durchbringen konnten. Also wir hatten das gegen die Schweiz sehr gut in den Griff gekriegt, eigentlich. Auch dank Andi natürlich, aber ansonsten werden wir ein ganz normales Spiel spielen. Ich denke, mit aller Respekt für den Schweizer Kreisläufern, die sehr gut sind, wir haben noch ein paar, die, glaube ich, die sind ein Tick besser. Und schön wäre das, wenn wir dann halt das zeigen könnten. Die haben zwar unentschieden gegen Schweiz gespielt heute, was schon überraschend ist, aber jetzt haben wir gewonnen und die haben 3 Punkte. Und jetzt geht es irgendwie, also dieses Spiel von denen heute ist annulliert damit, mehr oder weniger. Es geht um, wer weiterkommt mit den Punkten. Also ist das ein reines Endspiel und die Gruppe jetzt so. Und die sind sehr abgezockt und sehr, sehr gut in der Breite. Und ist einfach, wie Kirill schon sagte, Die sind neben Dänemark der große Favorit auf diesen Titel. Und weil die einfach extrem gut sind in jedem Bereich von Handball und haben auch eine Wahnsinnsbank und ja, können ziemlich auf gleichem Level immer wechseln.
Ja, Frankreich ist eine andere Hausnummer.
Eine andere Hausnummer, die aber durchaus unter Beweis gestellt hat heute, dass sie nicht unschlagbar ist.
Ja gut, aber ich glaube eher, dass es negativ für uns ist, weil sie noch motivierter sind, weil noch mehr für sie dann auch auf dem Spiel steht. Und ich weiß nicht, wie ich eben gerade gesagt habe, man muss die Mannschaft von den Spielernamen nur durchgehen. Jeder spielt bei einem Champions League Top-Team. Und ja, es wird ein krasses Spiel und eine krasse Herausforderung für.
Also wir werden das auseinandernehmen, das Spiel Schweiz gegen die Franzosen, was die Schweizer gegen die sehr gut gemacht haben. Vielleicht können wir das auch verwenden. Aber wie gesagt, also das wird dann wieder ein neues Spiel und Frankreich weiß, dass sie schon irgendwo ein bisschen auch unter Druck stehen jetzt gegen uns. Aber wie gesagt, es ist mehrfacher Weltmeister, Olympiasieger, die da auf uns zukommen. Die wissen schon, was sie machen. Und ja, aber ich habe Bock auf das Ganze und ich habe Bock, das Spiel zu gewinnen.
Wer erdet euch jetzt? Der Trainer oder braucht ihr überhaupt jemand, der euch erdet?
Das macht Alfred schon. Dafür sorgt Alfred schon, ja.
Und vielen Dank, alles ja, Gute.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, und das waren jetzt fleißige Stimmen zu dem Spiel der deutschen Mannschaft. Wir wollen jetzt aber den Blick werfen, Niklas, auf ja, das, was sonst noch so angestanden ist. Und dann lass uns mal in den deutschen Viertel oder Hälfte bleiben. Wir haben ja die Gruppe ABC, die in der Hauptrunde zusammengeht, und Gruppe DEF in der zweiten Hauptrundengruppe. Ja, wir müssen sagen, Gruppe B, da gab es die mega Überraschung. Spanien verliert gegen Kroatien und hat keine einzige Torhüter Parade fast.
Na, das stimmt nicht.
Eine, glaube ich.
Eine ganze hat Peres de Vargas zustande gebracht und das war ein Wurf der Kroaten aus der eigenen Hälfte.
Ist das immerhin. Also,
ganz ehrlich, die haben so einen Torhüter gespannt mit Gonzalo Peres de Vargas und Sergei Hernandez. Und die fangen so das Turnier an mit einem von 36. Wie kann das sein?
Ich weiß es nicht. Erklärst du es mir?
Ich habe das Spiel ab der zweiten Halbzeit gesehen und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Kroatien startet einen Angriff nach vorne, nach dem anderen und die sind alle drin. Ich glaube, die hatten am Ende eine Wurfeffizienz von 93%. Ich habe so einen absurden Wert noch nie in meinem Leben gesehen beim Handball. Noch nie.
Ja, definitiv nicht. Definitiv nicht. Also Es war brutal. Brutal, sich mir anzuschauen. Ich habe es ein bisschen im Real Life gesehen und ich habe mir auch da gestanden und habe mich einfach nur gefragt, wow. Weil das ist ja etwas, womit du gerade bei so einem Mann wie Gonzalo Peres de Vargas überhaupt nicht mit rechnest. Ne? Wirklich einer der weltbesten Torhüter, jahrelang gewesen, Spanien oder auch nicht nur Spanien, aber auch im Verein bei Barcelona überragend gehalten. Und auch wenn man sich jetzt anschaut, die Quoten eigentlich in der spanischen Liga, ist sie weiterhin überragend gut. In der Champions League nicht ganz so stark, das muss man schon noch sagen, da ist Nielsen deutlich besser. Aber trotzdem, also so ein Spiel habe ich von ihm noch nie gesehen, glaube ich. Noch nie. Also das war wirklich schockierend.
Ja, also seine Teamkollegen haben ihn da sogar noch in Schutz genommen. Daniel Duschebaev meinte zum Beispiel, niemand aus unserer Mannschaft war bereit für dieses Spiel. Die zwei Torhüter sind zwar die Besten der Welt, aber wenn wir als Team nicht performen, können sie eben auch nicht glänzen. Und heute haben wir einmal als ganze Mannschaft versagt. Was ja auch schon viel aussagt, wo ich mich aber auch frage, Spanien ist jetzt für mich so die erfahrenste Mannschaft, die routinierteste,
vielleicht
die abgezockteste von allen. Wie kann man da im Auftaktspiel nicht bereit sein, gerade wenn es gegen Kroatien geht, wo man ja auch eigentlich wissen sollte, dass es da auf Emotionalität, auf Kampf ankommt.
Ja, zumal ja auch die kroatische Mannschaft so ein bisschen noch im Unbruch ist, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Also klar, da gibt es noch ein paar große Namen, ne? wie Domagoj Duvnjak, Luka Čindrić, Igor Karadžić, aber ansonsten sind die gerade dabei, viele junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Und das ist schon etwas, was mich doch sehr gewundert hat, dass sie nicht hinbekommen haben. Und du hast die Tujibajev angesprochen, Alex und Daniel, 5 Würfe, 0 Tore. Und das ist auch etwas, was ich auch von den Zweien selten gesehen habe. Gerade Alex Tuschebajew wirkt überhaupt nicht auf dem Platz. Ich weiß auch nicht, was da los gewesen ist. Also es war wirklich, wirklich überraschend, dass sie das so gar nicht hinbekommen haben und sich so gar nicht dagegen stemmen konnten von wirklich so einer erfahrenen, routinierten Mannschaft. Also das war sehr überraschend. Gut, klar, haben jetzt Rumänien haben sie deutlich weggefegt. Das habe ich dann auch erwartet, dass genau so eine Reaktion kommt. Ne? Mit 36-24 haben sie Rumänien, muss man halt auch sagen, ist halt auch nur zweite, wenn nicht sogar dritte Klasse in Europa. Da musst du auch so deutlich gewinnen. Aber ich glaube, dieses erste Spiel sollte doch schon ein bisschen mehr zu denken geben als nur das. Weil wahrscheinlich, wenn du jetzt Pech hast, gehst du mit 0-2 Punkten in die Hauptrunde. Und dann wird es schon schwer.
Naja, das Spiel muss auf jeden Fall zu bedenken geben. Ich meine, Die haben noch nie mehr Gegentore als bei der Europameisterschaft kassiert als gegen Kroatien und so auch die höchste Niederlage der spanischen EM-Geschichte. Also wenn das nicht zu denken gibt, dann wird einem gar nichts mehr zu denken geben.
Vermutlich.
Und ja, wie du schon sagtest, die Ausgangsposition ist jetzt gar nicht so leicht. Dadurch, dass Kroatien dann gestern auch noch einen Punkt gegen Österreich hergegeben hat, besteht ja nicht nur die Gefahr, dass man mit 0-2 Punkten in die Hauptrunde geht, sondern eventuell auch, dass man gar nicht in die Hauptrunde geht. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, die auf jeden Fall im Raum steht.
Genau, das dürfen wir nicht vergessen, denn Österreich, Spanien ist das letzte Spiel in der Gruppe und von daher kann Österreich, wenn die wirklich, ja, was schaffen sollten gegen Spanien, können sie wirklich noch an den Spaniern vorbeiziehen. Also klar, natürlich, das wäre eine Riesenüberraschung, sollten das wirklich schaffen, dann können es dann wirklich nur noch auf alle möglichen Torvergleiche mit unterschiedlicher, mit Tordifferenz und so weiter ankommen. Deswegen muss Österreich eigentlich die Partie gewinnen, müssen wir so ehrlich sagen, weil von dem Torverhältnis sind sie nicht so stark, wie es die Spanier sind, weil sie nur mit 7 gegen Rumänien gewonnen haben. Aber ich meine, das Spiel gegen die Österreicher haben das wirklich gut gemacht gegen Kroatien. Klar, Kroatien hat natürlich Pech, dass sich jetzt Martinovic an der Schulter verletzt hat und die EM jetzt raus ist. Aber sehr, sehr trotzdem, gut. Ja, definitiv. Ja. Aber trotzdem, tolle Leistung von der Österreicher. Das soll es nicht schmälern.
Ich bin trotzdem mal gespannt, wie das im Nachhinein zu werten ist. Man sagt den Kroaten ja auch immer nach, dass hier so ein bisschen so eine gute Laune-Mannschaft ist. Mal ist es extrem gut, wie gegen Spanien. Dann an anderen Tagen denkt man sich wieder, was ist denn jetzt hier los?
Ist es wirklich so?
Es ist irgendwie wirklich so. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die Österreicher diese Leistung auch nochmal gegen Spanien, gegen ein zweites Top-Team, was ja enorm unter Druck stehen wird, nochmal so zeigen können. Ja, ob es ein offenes Spiel wird oder nicht, wird man dann am Ende sehen. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es für Spanien kein klares Ding wird.
Ja, das glaube ich auch. Also da wird es doch, glaube ich, knapper werden. Das Gute ist zumindest, sie wissen, weil sie das späte Spiel haben, wie dann die Kroaten gespielt haben. Also es kann dann vielleicht ein bisschen helfen zu wissen, okay, wie weit muss ich da wirklich Vollpulle geben. Aber gut, klar, natürlich, die Kroaten sind eigentlich durch mit 3 Punkten gegen Rumänien. Also da sehe ich nicht, dass noch was anbrennt. Also wird es wirklich auf dieses Spiel drauf ankommen. Und das wird dann, glaube ich, wirklich brutal spannend werden. Aber lass uns mal auf Gruppe C zu sprechen kommen. Denn die Gruppe ist ähnlich brisant wie dort auch. Und auch da hast du, wobei du da noch natürlich ein bisschen Unterschiede sind, weil du dann Ungarn hast mit 4 Punkten, die vorweggehen. Aber dann hast du Island mit 3 Punkten und Serbien mit 1. Und Serbien hat den vermeintlich leichtesten Gegner in der Gruppe mit Montenegro noch. Auch da ist am letzten Spieltag noch alles möglich, dass Island wirklich aus diesem Turnier ausscheidet.
Ja, ich erinnere mich auch da gerne an die EM-Vorschau oder vielleicht auch nicht so gerne. Da hatte ich ja Island auf Platz 2 getippt und du meintest schon, pass mal auf, Niklas, nachher ist es wie immer und die enttäuschen doch und fliegen früh raus. Und jetzt muss ich leider ein bisschen zurückrudern und sagen, ich bin am Zittern. Ich bin ordentlich am Zittern.
Ja, das ist ja meine Gruppe in München.
Ja, du warst ja vielleicht vor Ort.
Also ich war wirklich überrascht über das erste Spiel, dass weder Palmason noch Gisli Kristjansson noch Oma Igni Magnusson auch nur ansatzweise Normalform gezeigt haben. Also eigentlich müssen diese Spiele gegen Serbien verlieren. Müssen wir ganz ehrlich sein, du liegst 3... Das erste Spiel.
Ach so, klar, sorry.
Ja, das erste Spiel lagen mit 3 Toren zurück. 100 Sekunden vor Schluss, glaube ich, lagen sie zurück. Palmason wird dann einen rein. Der zweite ist ein richtiger Hammer unter die Latte. Dann das kann da gerade noch so in das Tor rein. Und was Serbien dann im letzten Angriff macht, das ist einfach so bitter, wo dann Georgic den Ball verliert. Und dann kann Skutjonsson mit fast auslaufender Uhr nochmal auf Ausgleich stellen. Also da waren die Isländer alle so ein bisschen erleichtert im Endeffekt, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Und jetzt, wenn ich gestern das Spiel sehe, war gestern. Ja. War das wieder so ein Ding, wo ich mir denke, so ja, da waren sie eigentlich die bessere Mannschaft über weite Teile der Partie. Hinten raus ist dann ein bisschen zu knapp dann nochmal geworden, weil sie führten, glaube ich, mit 3 oder 4, 1,5 Minuten vor Schluss. Und dann wird es dann nochmal richtig, richtig knapp. Und natürlich auch so ein Torverhältnis kann ja am Ende auch noch drauf ankommen, weil klar, du gewinnst jetzt gegen Montenegro, aber Serbien spielt auch noch gegen Montenegro. Das heißt, wenn Serbien jetzt mit 2 gegen Montenegro gewinnen könnte, dann kann das schon einen Ausschlag dafür geben, ob man da reinkommt. Und ich finde halt so ein bisschen, die Isländer, ich weiß auch nicht. Magnusson hat das gut gespielt. Kristjansson war in der Schlussphase dann auch ganz entscheidend mit 3 Treffern. Aber das ist nicht diese brutale Effektivität oder dieser brutale Angriff, den ich erwartet habe von den Isländern.
Ja, erstmal, um auf das erste Spiel nochmal gegen Serbien zurückzukommen. Ich bin ja bekanntlich jetzt kleiner Island-Fan, aber es ist ja auch Wahnsinn. Also wie kann man 40 Sekunden vor Schluss im Angriff sein, mit 2 Toren führen und dieses Spiel nicht gewinnen?
Ja.
gibt es erstmal nicht. Also da kann man auch eigentlich den Isländern fast, finde ich, nicht mal ein Kompliment machen. Das ist einfach blöd von Serbien. Das darf niemals passieren im Handball, finde ich.
Können wir noch über eine Mannschaft reden, da wo das nicht passieren darf?
Ja, es ist, kurioserweise gab es das jetzt schon zweimal im Turnier. Man sagt ja immer so schön, im Handball kann alles passieren, aber bei solchen Sachen denkt man sich ja doch eher so, nee, das kann eigentlich nicht passieren. Und dass es jetzt wirklich zweimal in so kurzer Zeit passiert ist, ist doch kurios, finde ich. Aber Island im ersten Spiel hat mich vor allem dieses Rückraumspiel brutal gewundert. Bei der ganzen Klasse, die da rumläuft mit Palmason, mit Christiansson, mit Magnusson. Das wirkte so uninspiriert, das wirkte so ideenlos, da gab es gar keine Durchschlagskraft. Wenn da mal irgendjemand getroffen hat, dann ging es eigentlich nur über Außen oder nur über Gegenstöße. Und ich finde, man hat irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet, wann legen die jetzt mal den Schalter um und fangen an, vernünftig zu spielen. Aber es kam einfach nicht. Das wirkte so wehrlos, auch Mitte zweiter Halbzeit. Die lagen eigentlich nur mit 3 Toren hinten, mit 2, 3 Toren. Aber man hatte diesen Eindruck, dass gar keiner Lust hat, sich mal gegen diese Niederlage zu stemmen, obwohl da ja so viele Isländer auch in der Halle waren. Ich fand das super seltsam.
Ich auch. Also 4.500 Fans sind es wohl, hieß es. Palmason meinte aus Spaß, ja, wir haben ja sowieso nichts auf der Insel zu tun, deswegen kommen die alle hier rüber. war ganz cool. Ich hatte mit ihm auch nachgesponnen, er war wirklich mega gefrustet, er hat gesagt, was wir eigentlich für einen Scheiß zusammengespielt haben. Und dann hatte ich nach 15 Minuten gesagt, ich habe mir diesen scheiß Ball genommen und ihn einfach ins Tor geworfen. Das war mir jetzt sowas von egal, weil er natürlich auch selbst sehr unzufrieden ist. Er hat gesagt, 50 Minuten lang war er überhaupt nicht im Spiel drin. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss ja als Kapitän irgendwie vorweggehen. Und man wirkte so ein bisschen ratlos. Also ich hatte Christiansson da, du merkst dem schon an, der wollte eigentlich gar nicht darüber reden. Also hatte ich gar keinen Bock, mir Fragen zu beantworten. Magnusson ist ganz, ganz schnell Richtung Kabine und weg. Er hatte überhaupt gar keine Lust, mit irgendjemandem zu reden. Immerhin Palmason hat sich so ein bisschen gestellt und ein paar Fragen beantwortet. Ja, mal gucken, vielleicht baue ich noch ein paar ein, um das mal so ein bisschen auch wieder zu spiegeln, was er so ein bisschen gesagt hat zum ersten Spiel. Aber ja, also, und auch im zweiten Spiel finde ich, wie gesagt, Magnusson macht das gut. Und auch hinten raus wird es ein bisschen besser, aber auch da ist so dieses letzte Gefühl dieser Genialität, die eigentlich in diesem Rückraum steckt, die fehlt so ein bisschen. Es hat geholfen, definitiv, dass Wiedersson dabei gewesen ist die ganze Zeit. Der hat ja gegen Serbien die rote Karte gesehen gehabt.
Klassischer Wiedersson, würde ich sagen. Kennt man aus unserer Zeiten. Der geht gerne mal früh runter.
Ja, genau. ich glaube, es war eine rote Karte wegen Kopftreffer, wenn ich mich nicht richtig erinnere, glaube ich.
Ja, genau.
Gehen wir nach Videobeweis, rote Karte, nach sowas. Genau, ja. Kann man auch noch drüber diskutieren, aber egal. Ich finde es halt einfach, ja, ich weiß nicht, Island, es ist halt genau das, was man erwartet hat. Es sind brutal harte Abwehrreihen und sie schaffen es einfach nicht, mit ihrer Kreativität da Lücken reinzureißen, um da halt wirklich die Bullen auseinanderzuziehen.
Na, ich finde aber, das zweite Spiel hat sich schon nochmal vom ersten unterschieden.
Das stimmt, ja.
Also ich finde, das erste Spiel würde ich schon sagen, da wird das zutreffen, was du gerade gesagt hast. Beim zweiten finde ich aber eher, dass sie sich unglaublich viele Chancen ergeben haben, aber unfassbar viele freie Würfe vergeben haben. Also wenn ich da als isländischer Fan auf der Tribüne gesessen hätte, ich wäre durchgedreht. Da ging ja von außen nichts rein. Ich glaube, die hatten irgendwann mal 3 von 12 von außen nur verwandelt. Das ist ja auch eine wahnsinnig miserable Quote. Auch Magnusson bricht durch. Es ist irgendwie gar nicht so, wie man das aus Magdeburger Zeiten kennt, dass er den Ball dann reinhaut, scheitert mit einem Wurf nach dem anderen. Also es ist ganz, ganz seltsam gewesen. Montenegro wurde ja eigentlich immer wieder zum Gewinn eingeladen, haben es dann aber am Ende selbst nicht angenommen. Es war insgesamt, ich weiß nicht, komisch.
Ja, die Wurfquote von außen war wirklich schwach. Ja. Ich habe es sogar mal auf, 4 von 13.
Ja, es ist Wahnsinn. Und bei Christiansson finde ich dann auch immer noch, dass man merkt, dass er dann verletzt war. Generell, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber mir stoppt bei so vielen Aktionen von dem mittlerweile der Arten, wenn der da wieder voll reinwirft, dann erstmal liegen bleibt. Und ich glaube jetzt auch gegen Montenegro war es so, dass er sich zweimal erstmal an die Schulter fasst. Wir waren ja beide jetzt auch im Sommer beim Champions League Final Four. Vielleicht hat sich das deswegen bei mir auch noch so eingebrannt. Also ich denke jedes Mal, Junge, wenn du so spielst, das dauert wieder noch 2 Minuten, dann ist deine Schulter wieder draußen. Das ist teilweise echt schwierig zu verfolgen.
Ja, das stimmt definitiv. Aber ja, also, ich meine, sie haben gefightet, sie haben gekämpft und ich meine, das kann man ihnen zumindest nicht absprechen. Ich fand es dann halt defensiv dann manchmal ein bisschen zu einfach dann noch für die Serben, die das gut gemacht haben, definitiv, möchte ich nicht absprechen. Montenegro so, aber teilweise war es noch ein bisschen einfach durchzukommen. Also, da hätte ich mir noch schon ein bisschen mehr auch erwartet, eigentlich auch von der Abwehr, die ich finde im ersten Spiel eigentlich gut stand, große Teile. Also, die war jetzt nicht so schlecht. Aber sie haben es einfach teilweise brutal schwer getan. Also das muss man einfach sagen. Aber sie haben natürlich auch Glück, dass dann noch hinten drin beide Torhüter gut gehalten haben, sowohl Gustafsson als auch Halmgrimsson. Ich habe mit Gustafsson gesprochen, der hat noch so ein bisschen über diese Torhüter-Situation gesprochen, warum auch reingekommen ist. Gibt es auf jeden Fall auch noch, die Stimme packe ich auf jeden Fall auch noch mit euch mit rein, weil es auch gerade auch auf Deutsch ist. Ist auch, glaube ich, sehr hilfreich, dass nicht immer alles auf Englisch ist mit Spielern von anderen Nationen. Das ist auf jeden Fall hilfreich gewesen. Und ja, klar, Gustafsson hatte den letzten Ball, das war ganz wichtig. Da wollte man eigentlich ein bisschen was anderes spielen aus montenegrinischer Sicht, aber das hat dann einfach nicht funktioniert, weil die Isländer genau gewusst haben, was kommt. Und deswegen, wird es auch wichtig, mal die Stimme dann von Milos Vujovic geben, der so ein bisschen mal gesprochen hatte, wie ärgerlich das ist, dass man zum zweiten Mal so knapp verliert. Ne? Du hattest schon das erste Spiel gegen Ungarn, wenn du mit zwei verlierst, jetzt mit einem gegen Island. Das ist einfach so, die kämpfen wirklich hart dafür, aber sie belohnen sich leider einfach nicht.
Ja, das ist klassischer Fall von blöd gelaufen, würde ich sagen. Du bist Underdog in der Gruppe, kämpfst dich da zweimal so rein und kannst dich dann beide Male dafür einfach nicht belohnen. Es ist ärgerlich. Aber jetzt haben wir ja die beiden Gruppen durchgegangen, die die Gegner für Deutschland in die Hauptrunde stellen würden. Was würdest du denn sagen? Für mich hat sich da jetzt keine Mannschaft so richtig hervorgetan. Vielleicht Kroatien mit Abstrichen durchs erste Spiel, aber es ist jetzt eigentlich niemand dabei. Man kann jetzt eigentlich Frankreich schon mitzählen als Hauptrundenspiel, zumindest ja, als gefühltes Hauptrundenspiel. Es gibt jetzt keine Mannschaft, wo ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen würde, die ist unschlagbar oder das wird richtig, richtig schwer. Da muss Deutschland schon einen Sahnetag erwischen, um überhaupt eine Chance zu haben.
Wie siehst du das? Bin ich absolut bei dir. Also ich finde, gerade die Gruppe C, klar, das ist schwer zu bespielen, definitiv, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, da musst du Angst vor haben. Also das kann man alles durcheinander spielen, definitiv. Und, also ich finde, die Chancen sind jetzt vielleicht so ein bisschen gestiegen, als ich so vor dem Turnier das Gefühl hatte, man kann ja wirklich, glaube ich, so ein bisschen echt Richtung Halbfinale schielen. Natürlich, klar, man muss die Spiele gewinnen, auf jeden Fall. Das wird nicht einfach, aber es ist einfacher als gedacht, sag ich mal.
Ja, also ich denke mal, viel wird jetzt auch von dem Frankreich-Spiel
abhängen. Natürlich.
Ob man da jetzt mit einem 2-0 oder mit einem 0-2 in die Hauptrunde geht,
oder wird 1-1.
Ja dann von, oder mit einem 1-1 auch möglich, fairer Punkt. wird ja wahrscheinlich dann auch nochmal einen riesigen Unterschied machen. Insgesamt würde ich aber auch sagen, die Hoffnung im Lande kann steigen, langsam aber sicher.
Definitiv. Also ich glaube, es kann in diesem Jahr wirklich, wirklich funktionieren, weil sich die anderen wirklich sehr, sehr schwer tun. Klar, wir müssen natürlich noch abwarten, wie die letzten Vorrundenspieltage ablaufen. Das kann natürlich schon auch nochmal dann eine Rolle spielen, inwieweit dann Teams 0-2, 0-1, 1-1 oder 2-0 mitnehmen, weil da sind ja noch einige Konstellationen einfach möglich. Darf man nicht vergessen, da auch teilweise die Teams auch gegenseitig die Punkte wegnehmen könnten. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie es funktionieren wird, Niklas. Dann lass uns mal den Blick auf die untere Gruppe Hälfte werfen. Da müssen wir über die Sensation dieses Turniers sprechen. Färöerinseln. 26-26 gegen Norwegen. Die ganze Halle hat, glaube ich, gebebt. Also wenn du gemessen hättest, ich glaube, gefühlt hättest du wahrscheinlich so ein leichtes Erdbeben mitbekommen können, wie die 10% der Gesamtbevölkerung von den Färöerinseln diese Partie sowas von abgefeuert hat. Das war brutal.
Ich habe sowas gefühlt noch nie gesehen. Es sah ja nach dem Schlusspfiff gegen Norwegen aus oder nach der Schlusssirene, als wären sie gerade Welt-Europameister und Olympiasieger in einem geworden. Ja. Das Stadion ist ja komplett explodiert. Das ist ja Wahnsinn. Und ich finde auch, egal was jetzt noch passiert in der WM, das wird wahrscheinlich der Moment sein, der am meisten hängen bleiben wird. Diese Jubelszenen da in Berlin von den Färöerinseln nach dem ersten Punkt, das ist einfach völliger Wahnsinn gewesen. Gerade auch mit der Vorgeschichte, dass sie eigentlich schon sicher verloren hatten gegen einen haushohen Favoriten.
Ja, definitiv. Also für mich schon definitiv die Geschichte des Turniers. Erste Teilnahme, erster Punkt gesammelt gegen Norwegen. Ich hätte mir fast, wenn ich gesagt hätte, wenn man einen Punkt holt, dann vielleicht so gegen Norwegen, weil halt Norwegen so bekannt dafür ist, dass die hohe Ansprüche haben, aber trotzdem irgendwie so manchmal so einen blöden Punkt oder irgendwie so eine blöde Performance in der Vorrunde abliefern. Genau das war so ein Spiel. Und lass uns mal vielleicht auf die letzte Sequenz eingehen. Harald Reinkind prellt mit zwei Mann vor sich, was schon mal prinzipiell eine dumme Idee ist. Aber da habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, warum nimmt sich nicht Sander Sargosen dort den Ball und stellt sich dorthin? Das war für mich so der Wunder, weil er ist der Kapitän, er ist der Regisseur. Klar ist jetzt nicht unbedingt seine Position, wenn du es siehst, so, ne, ist er ein bisschen mehr auf der rechten Seite des Spielfelds gewesen. Aber ich als norwegischer Fan hätte erwartet, dass sich mein Kapitän, mein Gesicht der Mannschaft dorthin stellt und dafür sorgt, dass die Färöer nicht nochmal den Ball bekommen.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte von jedem norwegischen Spieler, der da auf der Platte stande, gedacht, dass sie das runterspielen. Ich habe es ja auch eben schon bei den Isländern gesagt, ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, wie sowas passieren kann, wie man sowas aus der Hand geben kann. Es ist ganz, ganz schwierig und unfassbar bitter. Also klar, es ist Reinkind irgendwie der große Buhmann da. Wurde ja auch von Experten aus Norwegen recht scharf attackiert für die Aktion. Aber generell müssen die da einfach voll den Deckel drauf machen. Also da gibt es für mich gar nichts. Da würde ich mich jetzt nicht auf einen einschießen oder sagen, Sargosen hätte da die Verantwortung übernehmen müssen. In so einem Moment muss das jeder von denen runterspielen können, der am Ball ist. Das ist zumindest meine Ansicht.
Ja, also das auf jeden Fall. Also das erwarte ich auch von einem Reinkind, das hätte ich auch von einem Röd oder wen auch immer erwartet. Egal, was ihr hinstellt, der muss da cleverer agieren und darf halt nicht, wenn du siehst, dass zwei Leute auf dich zukommen, anfangen zu prellen. Das kann nicht funktionieren. Das kann nie funktionieren. Also das würde, glaube ich, wahrscheinlich selbst, wenn ich dir eine D-Jugend trainieren würde, würde ich das Erste, was ich denen beibringen würde, dass wenn zwei Leute auf dich zukommen, dass du nicht den Ball dribbelst. Aber gut, scheinbar hat es da irgendwie wieder was im Kopf die Synapsen nicht so funktioniert, wie man es wollte. Und dann hat man einfach diesen dummen Fehler sich erlaubt. Und dann natürlich, dass der Skipper Goto das Ding reinwirft, das ist natürlich dann noch die Geschichte schlechthin. Sowieso der Mannschaft vorwegnimmt. Ich finde auch Olli Mittun macht das wirklich sehr gut. Dieser für mich absolute Youngster, der nächste große Rückraumspieler, also große Talent aus der Rückraumschule dort ist. Also der wird mit Sicherheit auch noch demnächst irgendwo bei einem großen Verein landen. Ja, also mich hat es gefreut, die haben wirklich alles gegeben, sie haben zwar nur 7-6 gefühlt offensiv gespielt, aber sie haben immer ihre Lücken gefunden.
Ja, auch generell die Mentalität war ja Wahnsinn, wie oft die mit 3 Toren hinten lagen, sich aber nie aufgegeben haben, immer wieder zurückgekommen sind, gekämpft haben bis zum Umfallen. Es ist einfach geil anzusehen. Skipper Goethe, muss man sagen, er ist ja eigentlich nicht mal so richtig effektiv. Ich habe mir hier sogar aufgeschrieben, er trifft am Ende nur 5 von 12, also hat eine Quote von 42%. Das ist ja nicht mal so überragend, aber er hat ja trotzdem bei jedem Angriff eigentlich die entscheidende Aktion. Ist jetzt auch der Spieler mit den meisten Assists von allen bei der EM. Am Ende kannst du dich dann auch wieder gerade auf ihn verlassen. Also es ist unfassbar, was der da abreißt mit seiner Mannschaft, die ja auch noch übelst jung ist. Die haben ja nicht mal eine große Erfahrung. Da ist ja gefühlt jeder 20 oder noch jünger.
Ja.
Absolut irre und umso bitterer für die Norweger, dass sie dann gerade gegen die verlieren. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, haben die doch auch bei der letzten WM oder EM schon mal sowas gehabt gegen Spanien, oder? Im Halbfinale. Dass die eigentlich relativ sicher durchwandern, auch mit der allerletzten Aktion so ein Ding haben.
Ja, das kann sehr gut sein.
Ich erinnere mich, dass da schon mal sowas gab und dass das jetzt für die so ein kleines Déjà-vu war.
Ja, scheinbar. Also da waren scheinbar dann, die sind die alte Erinnerung hochgekommen und dann, ja, hat man da scheinbar nicht so richtig hinbekommen. Aber ja, natürlich, ich meine, klar, die Färöer-Insel wird es wahrscheinlich deswegen nicht in die Hauptrunde schaffen. Also ich glaube, da müssen sie, glaube ich, mit 15 Toren pro Unterschied aufholen oder irgendwie sowas. Also das,
ja,
ich hab mir hier also so schlecht Polen auch spielt, das glaube ich einfach nicht.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, Norwegen hat ein Torverhältnis von plus 14, also da muss jetzt schon wirklich ein absolutes Handball-Weltwunder passieren, dass das noch passieren wird. Trotzdem hörte ich, dass sogar noch mehr Zuschauer von den Färöern dabei sein würden und alleine für das Event heute Abend, selbst wenn sie nicht weiterkommen, es wird wahrscheinlich wieder grandios zum Zuschauen sein. Das ist keine Frage.
Ja, definitiv. Also bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich nicht dort sein werde, sondern mich mit Gruppe F beschäftigen werde. Aber ich glaube, so ein bisschen nebenbei werde ich mal rüberschauen, was es da vielleicht auch so an Bildern, an Videos vielleicht gibt.
Hast du das erste Spiel von denen schon verfolgt gegen Slowenien?
Nee, auch nicht. Also da war ja auch dann, es liegt ja auf der Parallel zur Gruppe F. Und da ist es manchmal dann einfach schwierig. Da muss natürlich den Blick immer natürlich auch auf das Spiel reiten. Zumal da auch, wenn wir auf Gruppe F zu sprechen kommen, da waren die Spiele ja auch dann teilweise doch überraschend lange offen, bis dann beide mal, also bis dann die Underdogs, Tschechien und Niederlande so ein bisschen, oder Griechenland so ein bisschen eingebrochen sind. Und das für mich, wenn wir jetzt auch da auf die Gruppe schauen, Niklas als Abschluss vielleicht, und ich meine Gruppe E, alles erwartungsgemäß gewesen. Ich glaube, da müssen wir nicht großartig drüber reden. Da wird es spannend dann heute Abend, wer dann den Sieg nach vorne noch sicher hat. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, dass Dänemark nicht so stark ist, wie ich es erwartet hätte. Im ersten Spiel waren sie defensiv überragend mit Nielsen. 72%-Quote, einfach irre. Und dann, ja, im zweiten Spiel war es die Offensive, die überragend funktioniert hat, aber defensiv waren sie nicht so stark. Also ich weiß nicht, irgendwie Dänemark sieht nicht so aus, als ob sie jetzt gerade aktuell der Top-Favorit auf den Titel für mich sind. Aber gut, ich sehe gerade sowieso keinen Top-Favorit am Titel, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, generell gerade recht schwer, da irgendwie einen Top-Favoriten herauszupicken. Ich sehe es aber sehr ähnlich. Also wenn man sich jetzt allein dieses erste Resultat gegen Tschechien anguckt, 23-14, denkt man ja erstmal, yo, das muss wohl ein richtiges Statement gewesen sein, wenn man nur das blanke Resultat sieht. Wenn man aber das Spiel gesehen hat, dann wird einem recht schnell auffallen, dass so ein gewisser Emil Nielsen keinen unerheblichen Anteil hatte. Gerade was Dänemark im Angriff in der ersten Halbzeit veranstaltet hat, war ja Wahnsinn. Da ging ja nichts bis gar nichts. Also auch von gar keinem Matthias Gitzel. Wo war Matthias Gitzel im ersten Spiel? Ist es bekannt? Nee, oder?
Also er war zumindest auf der Platte. Ich habe ihn dort stehen sehen.
Ja, ich habe ihn auch in der Halle wahrgenommen, aber...
Er war nicht prägnant drin, nee.
Nee, also ganz, ganz ungewohnt. Gut, dass es dann gegen Griechenland am Ende die individuelle Klasse regelt, war dann irgendwo zu erwarten. Freut mich auch für Damgaard, dass er da mit 10 Toren nochmal richtig aufdrehen kann und mal ein richtiges Statement setzen kann. Er spielte normalerweise nicht so viel. Insgesamt frage ich mich aber auch, was da los ist. Also ich hätte mir auch einen Ticken mehr erwartet, auch wenn sie jetzt mit 4 Punkten aus 2 Spielen dastehen.
Ja, du, geht mir absolut genauso. Also das ist irgendwie so, ja, man hat zweimal klar gewonnen und kann auch so ein bisschen noch so ein Selbstvertrauen geben, aber so überzeugende Auftritte waren es einfach für mich nicht. Also in einem Spiel war die Defensive gut, im anderen Spiel war die Offensive gut und dann hat halt die andere so ein bisschen so, ist halt ja nicht so gezeigt, wie man es eigentlich gewohnt ist und wie man das auch eigentlich machen kann, weil wie gesagt, die Qualität ist definitiv vorhanden. Da sind alles absolute Top-Leute mit dabei. Ich meine, wenn du einen Aaron Mensing nicht mitten in den 16er Kader nehmen kannst, das ist ja
also schon brutale Qualität. Lass anders auf dem Sorsam Fernseher.
Ja. Ja, aber das ist, also ich weiß auch nicht, was da nicht so ganz stimmt. Jetzt war durch Mikkel Hansen nicht mit dabei jetzt, der auch nicht so ganz glücklich gewesen ist, hat sich wohl ein bisschen am Finger verletzt wohl, aber wollte eigentlich gerne spielen, durfte nicht, Trainer hat auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen lassen, aber ja, also ich bin mal sehr gespannt auf heute Abend, wenn sie gegen Portugal spielen, weil ich glaube, das kann schon nochmal so einen Knacks vielleicht geben. Gucken wir mal.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Dänen am Ende dann doch nochmal aufdrehen werden und dann nicht mit einem Punktverlust in die Hauptrunde gehen werden. Gerade jetzt im Hinblick auf die Tatsache, dass da ja wahrscheinlich auch Schweden und Norwegen zwei Top-Nationen lauern werden, kann ich mir irgendwie trotzdem nicht vorstellen, dass sie sich da jetzt irgendwelche Blöße geben gegen Portugal. Ich schätze, die werden das durchziehen. Die werden dann 2-0 in der Hauptrunde aufschlagen und am Ende ist alles gut.
Ja, zumal wenn die Quoten von dem, wo die haben wirklich nicht gut gespielt gegen Griechenland, ne? 18 Tore kassiert. Aber wenn die Quoten der Tote wieder anschaust, das ist wieder einfach, das ist einfach nicht von dieser Welt. Sandin mit 42%, Nielsen mit 38%.
Bei allem Respekt vor Griechenland muss man ja aber auch immer noch die Komponente mit reinnehmen. Wie bereit waren die für dieses Spiel oder wo war der Fokus? Eigentlich war er vielleicht schon auf Portugal oder auf der Hauptrunde. Weiß man ja nie so genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt nicht jeder 100% bei der Sache war im Vergleich zu anderen Spielen. Deswegen würde ich dieses Griechenland-Ding jetzt mal nicht überbewerten wollen.
Nee, definitiv nicht. Aber ich hatte zumindest den Eindruck, dass Nikola Jakobs ein bisschen angespannt ist. Also ich weiß, die PK ist, ich glaube, eine anderthalb Minuten später angefangen wie geplant. Da wirkte der schon ziemlich angefressen und sagte, ich muss ja noch so viele andere Termine erledigen. Das war sehr überrascht, wie sauer er doch gewirkt hatte, nur weil wir nicht pünktlich angefangen haben. Ist vielleicht auch ein bisschen, natürlich klar, die Anspannung ist da, weil der letzte EM-Titel ist von 2012 und ich glaube, er spürt auch den Druck, weil alle von ihm erwarten, dass er jetzt endlich diese Durststrecke beendet. Und ich glaube, der ist auch schon noch ein bisschen angespannt. Ich bin mal gespannt, wie es heute Abend wird. Ich werde natürlich genau drauf schauen, wie es funktionieren wird. Aber ja. Es zählt für heute Abend für ihn, glaube ich.
Ich weiß jetzt nicht ganz, wie die dänische Medienlandschaft aussieht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ja auch nicht der einfachste Job ist, da Nationaltrainer zu sein. Da wird ja wahrscheinlich auch nur darauf gewartet, bis er mal irgendwas falsch macht, was man da anprangern kann. Gerade wenn man so viele Stars in den Reihen hat, wovon er dann auch noch gefühlt 2/3 zu Hause lässt. Wenn man da mal ein bisschen gereizt reagiert, habe ich auf jeden Fall Verständnis dafür. Mir wird es wahrscheinlich auch schwerfallen, das anders zu machen in seiner Position.
Vermutlich, genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende unserer Analyse. Wie gesagt, ein paar Stimmen gibt es jetzt noch danach. Und dann hören wir uns dann spätestens am Mittwoch wieder hier, würde ich sagen, wenn dann Deutschland gegen Frankreich gespielt hat. Wir werden mal drauf schauen, wie es funktionieren wird, wie auch die anderen Gruppen am Ende ausfallen werden, wer mit wie vielen Punkten in die Hauptrunde einziehen wird. Das wird mit Sicherheit jetzt spannend noch zu beobachten, diese beiden Tage. Also von daher gerne live natürlich zuschauen, in die Hallen gehen, wenn es noch Resttickets gibt, ist glaube ich nicht mehr überall so, und dann sehen wir uns dann oder hören wir uns spätestens am Mittwoch wieder hier und natürlich uns können wir weiterhin verfolgen, denn ich werde ja fleißig posten auf Instagram, wie es dann in München heute Abend und morgen Abend dann aussehen wird, ich bin da sehr gespannt drauf. Von daher, jetzt noch einmal bei Stimmen und dann, was nochmal?
Sebastian schläft nie, er arbeitet immer weiter für uns, so kennt man ihn.
So muss es. Ich muss jetzt nochmal gleich mal einen Artikel fertig schreiben, jetzt im Anschluss. Das heißt, Genau, deswegen jetzt die Stimmen gleich und dann hören wir uns dann spätestens wieder am Mittwoch hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
So, dann sind wir zurück jetzt zum letzten Mal und wie angekündigt haben wir natürlich ein paar Interviews auch geführt während der EM. Ich bin ja fleißig vor Ort in München, habt ihr gerade auch rausgehört und wir wollen erstmal anfangen mit den Isländern. Wir haben es gesagt, eine schwierige EM bisher gewesen und ich habe Björgvin Pál Gustafsson nach dem zweiten Spiel gesprochen und mit ihm mal geredet. Ja, wie es denn ist mit der Torhüter-Situation und wie er auch generell jetzt zufrieden gewesen ist mit dem Spiel.
Genau, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Nehmen Sie uns mal mit in diese Achterbahnfahrt. Es war ja wieder ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Warum hat es heute dann diesmal gereicht zum Sieg? Nicht nur wegen deiner Parade wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, die letzte Parade war ziemlich einfach. Also der war nur, ja, die Sand, gute Deckung. Da musste ich nur zur Seite schieben, halt den Ball. Aber insgesamt ein großartiges Spiel, glaube ich. Von beiden Seiten. Also Siemens hält auch sehr gute Bälle in die andere Tor. Und ich glaube, es war ganz klar von Anfang an, dass wir in den engen Kampf. Es waren 60 harte Minuten, aber ja, zum Glück hat es gereicht.
Wenn ihr jetzt schaut, was habt ihr euch vorgenommen? Ich meine natürlich klar, nach dem Spiel vor zwei Tagen war es nicht so glücklich, aber was habt ihr euch vorgenommen? Was wolltet ihr heute unbedingt zeigen?
Wir wollten uns ein Angriffsspiel zeigen. Was haben wir gemacht? Wir haben lange gespielt im Angriff. Omaenge hat natürlich, das war Weltklasse von ihm. Eine gute Mischung von einem guten Spiel haben wir. Auch die Stabilität haben wir auch gezeigt in der Deckung. Das ist auch sehr positiv, dass wir es in der Qualität zeigen. Es ist aber immer noch so starkes Potenzial nach oben. Und das müssen wir alles rausholen in den besten Kampf.
Mhm. Wie wichtig war es denn auch, dass gerade auch natürlich, weil wir hatten euren Rückkampf gesprochen, alle drei Stars war ja jetzt nicht so da. Wie wichtig war das aber, dass jetzt Magnus dann reingekommen ist und auch, dass Christian zwar auch in der entscheidenden Phase da gewesen ist, weil natürlich, das sind eure Starspiele, die wollen euch natürlich dann auch tragen zu so einem Sieg.
Ja, natürlich. Wenn ich jetzt ein Deckungsspieler wäre von einer anderen Mannschaft, hätte ich auch richtig Angst in den letzten Minuten. Also wir haben jetzt gezeigt, dass wir in den letzten 15 Minuten die besseren Mannschaften sind in beiden Spielen und das müssen wir auch so weitermachen. Mhm.
Wenn wir mal zu dir und Torhüter-Position kommen, du bist reingekommen nach einer guten ersten Halbzeit von Heimkampfson. War das abgesprochen, dass ihr regelmäßig abwechselt oder wie war das? Ist es einfach so ein Gefühl, wie ihr euch da abwechselt?
Eigentlich Gefühl. Also der kam am Ende der ersten Halbzeit ein paar Bälle, wo er selber nicht zufrieden war. Wir sind beide gut, finde ich. Wir sind eine gute Mischung auch. Aber die Frage ist auch, was passiert in den letzten 10 Minuten? Wenn es bei mir nicht klappt, dann ist es ja auch heiß, dann kann er von den Banken wieder kommen. Und wir brauchen zwei heiße Torhüter in diesem Turnier. Und das hat gut geklappt.
Ja, beide 7 Paraden, glaube ich. Also von daher alles perfekt.
Ja, alles gut.
Super, ich danke dir.
Ja, ich glaube, die Leitung war so ein bisschen anzumerken nach dem wirklich schwierigen Auftakt. Wollen wir jetzt aber auch mal natürlich die andere Seite zu Worte kommen lassen. Die Serben, Peter Georgic war dort bei mir am Mikrofon und hat über ja diese doch bittere Niederlage gesprochen.
Why wasn't it not working today with another victory, another point for you?
Why? It's not so easy to say after the game, but like I said, I think I cannot say nothing for my team because I'm sure 100% that everybody gave everything. In the end, Hungary is a fantastic team also. I think they win today the game in their offense and in our defense because they played unbelievably good with their pivot. Of course, we knew this, but it's not so easy. They are world class in this kind of situation, so I cannot say nothing for my team. I know everybody was willing to die in this field, and we were really standing like a unit, also like against Iceland. But today, Hungary was this a little bit more better. And sometimes you also have to congratulate as well. Mm-hmm.
When we look at the second half, I think that like was a 9-minute period where you didn't score a goal. What made it so tough for you to score a goal? Was it just the good defense and the goalkeeper, or didn't execute as well as before?
No, I think, I don't know why, but I think we didn't come in the rhythm in the offense. We always try stack it to play something, and it's very difficult against the defense. All of them are 2 meters and more. So if you don't come in this rhythm with the good timing, then it's very difficult. Mm-hmm.
But still, everything is possible for you. You just need a win in 2 days against Montenegro. What you will take from this game, and how much do you look forward already for the next game? Because it's also very special. One due to the history of your two countries.
Yeah, of course. So every game is special on the European Championship, and when you come here and you have the opportunity, you always want to show the best, like the nation, to show unity and character and fight. So of course, especially after a loss, you cannot wait for the other game. So, of course, we are going like all the games until now, with 100% and fighting together for our nation and hopefully.
Do you have a good feeling that it will work out and to get to the main round?
I don't know. I'm never good with feelings.
Okay.
I just look to our games. I think this is the best thing you can do, to control or to try to control the things you can control, and the other things, if God help us, can be.
Okay, thank you, all the best.
Thank you.
Ja, das war die Stimme dann dazu und ich meine, ich habe es zwar schon bei Handball World geschrieben, aber wir wollen natürlich auch noch den Blick werfen auf Montenegro. Ja, wir haben es gesagt, zwei Spiele, zweimal bitter verloren und Milos Vujovic hat bei mir gesprochen, ja, wie schwer das ihnen gefallen ist, wie bitter es einfach für sie gewesen ist, jetzt hier nach trotz zwei guten Auftritten, ja, ohne Punkte dazustehen.
So, yeah, we lost these two games, really important for us. I can say that we gave everything what we had in this moment. We tried to win, to beat that team, but they were better, I must to say, because they won. And I can say that we didn't have a lucky in some important moments for us, and that's why we lose first game 2 goals, tonight 1 goal. And I hope just the lucky will next time with us. And I can say, of course, that the next game, it doesn't matter if we don't go in a main round. We want to win. We want to give to our people one win because they deserve that.
Mm-hmm. Take us in the last attack. You mean you had 46 seconds. Obviously, probably the shot that Bauer Shantek wasn't the idea that you had. What was the call, and how tough was it to make it with the good defense of Iceland?
When you have a last 20 seconds, it's really hard to decide what you want. So the first deal was to go pass to me to shoot the last one, but their defense were concentrated on me, and they expected that the ball will go to me. But and then Borazan take the ball, like one of the biggest and highest player, and he wanted to shoot and score a goal, but the lucky were not with us. The lucky was with us.
Yeah, I mean, but it's probably tough. I mean, you know, it's 2 goals, 1 goal. But what can you take positive out of these games for your team?
Yeah, to be honest, I must say that I'm also proud of my team because we show our character, because we played with I can say better teams, and we didn't lose the hope until the end. So that's why I must be proud of my team. We have to believe in better tomorrow, and we have to continue our way, and I hope the win will come soon.
Wish you all the best for that, and especially for the next game in 2 days.
Thank you very much.
Thank you.
Ja, dann lassen wir uns nochmal auf den einen Tag von der Vorrunde der Gruppe F zu sprechen kommen, denn auch da gibt es natürlich noch ein paar Stimmen, die wir euch nicht in Vorhand halten wollen. Ich habe mit dem Mann des Matches der Dänen gesprochen, mit Michael Damgaard, 10 Tore geworfen. Er wirkte sehr, sehr zufrieden im Anschluss, hört ihn selbst, wie er seine Leistung einschätzt.
Naja, ganz zufrieden, aber noch nicht komplett zufrieden. Wir fehlen noch ein Sieg gegen Portugal hier übermorgen, und dann danach können wir sprechen, über wie zufrieden wir sind.
Ja, sprich Portugal an, ihr geht beide in die Hauptrunde, es ist quasi schon ein Hauptrundenspiel. Was erwartet euch am Montag, wie schwierig wird es?
Ja, ein sehr schwieriges Spiel. Portugal hat sehr, sehr talentierte Spieler, sehr, sehr dynamische Mannschaft, muss ich sagen. Spielen vielleicht ein bisschen anders auch als normalerweise, und nicht diese skandinavische, typische, europäische. Ich weiß mir gerade nicht so, was erwartet eigentlich, weil das ist ein ganz, ganz schwieriger Gegner. Wie gesagt, die haben Individualisten, wo manchmal macht die einfach ein Tor, wo man muss ja sagen, Chapeau, und weiterspielen. Aber ich hoffe, dass wir haben jetzt die Fundament gebaut, um ein gutes Spiel zu liefern, auf jeden Fall.
Wenn wir vielleicht noch auf das Unterschied jetzt zwischen heute und dem Spiel vor 2 Tagen gucken, heute hat es offensiv gut funktioniert, dafür definitiv nicht so gut. Wie erklärt euch so diese Schwanken, dass bei dem einen Unit besser funktioniert an dem anderen Tag als jetzt bei dem anderen?
Naja, ich glaube auch, unser Torwart hat auf jeden Fall viel mehr Hilfe bekommen, die anderen Tage. Und dann noch dazu war Emil unglaublich. War nicht normal, was er da geliefert hat. Aber ja, wir müssen schauen, dass wir die letzte Sicherheit reinkriegen in der Abwehr, weil das macht das natürlich alles einfacher, wenn man muss nicht so viel so schießen in Ende. Wir werden sehen, ich nehme nicht so viel mit von diesem Spiel da. Wir fokussieren auf uns selber, wir wissen, was wir stehen für und dann haben wir eine sehr gute Mannschaft und ich glaube auch, wir sind 100% bereit für das Spiel gegen Portugal hier übermorgen.
Ein letztes Wort vielleicht zu Griechenland. Ich meine, ist ein EM-Debütant, ist deren zweites EM-Spiel. Warst du überrascht, wie gut sie teilweise mit euch mitgehalten haben?
Naja, auf jeden Fall. Die haben auch heute gut gespielt, fand ich. Ich war eigentlich ein bisschen überrascht und die haben alles gegeben. Das war ganz, ganz klar. Und dann haben die auch ein paar Marginalen auf die Seite von dem gehabt. Und diese Marginalen kriegt man, wenn man kämpft. Und die haben mehr gekämpft heute als wir. Die haben auf jeden Fall viele Bälle zurückbekommen. Das fand ich ein bisschen schade. Manchmal, wo wir sollen einfach die Ball kriegen nach die Parade. Aber so ist das manchmal. Die haben diese kleine Glück gesucht und auch bekommen. Und riesen Respekt für das habe ich immer.
Ganz unerwähnt waren die Kollegen nicht lassen, Lukas Reinecke von der Magdeburger Volksstimme, der mit mir zusammen dort stand und die Fragen gestellt hat an Michael Damgaard. Und dann abschließend für den heutigen Teil würde ich dann den Mann zu Wort kommen lassen, der sein letztes Spiel im Nationalmannschaftsdress getätigt hat, Martin Galia. Zum allerletzten Mal hat er gespielt, ich hatte ihn dann nach dem Mikrofon und durfte mit ihm zum letzten Mal als Nationalkeeper sprechen, hört ihn einfach selbst mit seiner Einschätzung zum Spiel und warum er jetzt dann zurückgetreten ist.
Wenn wir erstmal aufs Spiel schauen, am Ende ist es eine knappe Niederlage. Wie traurig seid ihr, dass es nicht gereicht hat, trotz einer eigentlich guten Leistung?
Natürlich, für uns ist das sehr traurig. Das war unser Ziel, Portugal schlagen und danach gegen Griechenland gehen für Chance, dass wir weitergehen. Ja, wir sind sehr gekämpft, das ganze Spiel, aber wir sind sehr schlechte Wurfquote gehabt und wir sind auch 5-7 Meter verschossen und das war wahrscheinlich der Punkt, wo wir verloren.
Ich glaube, am Ende waren es glaube ich 3 Tore, dann die 5-7 Meter getroffen, dann hätte es wahrscheinlich im Endeffekt gereicht. Ja, aber das ist halt so einfach manchmal.
Genau, das ist Mathematik, aber ich muss auch sagen, wir sind gekämpft, aber heute war Portugal besser.
Mhm. Kommen wir mal zu dir. Du bist jetzt mit 44 schon auf jeden Fall in deinem Spätherbst seiner Karriere. Wie viel Spaß macht es dir noch auf der Platte zu stehen?
Ja, Spaß. Spaß muss immer da sein. Ohne Spaß, ich spiele nicht mehr. Aber okay, heute, das war ein bisschen kleine Episode nur. Wie ich Zürich bekommen zur Nationalmannschaft, oder ich habe gespielt. Und das war für mich 100% letztes Spiel in der Nationalmannschaft und jetzt ich konzentriere nur meine Sache und das ist Torhüter-Trainer bei Frauen-Nationalmannschaft, bei Männer-Nationalmannschaft und in Karvina.
Mhm. Ihr habt ja auch noch einen jungen Mann dabei mit Jan Ritlica. Inwieweit kann er auch dann vielleicht, ja, also er war ja im ersten Spiel mit dabei auf der Bank, da hat er mir quasi überragend gehalten, aber inwieweit ist er vielleicht jemand, der dann vielleicht auch irgendwann das Tor hüten kann bei euch in Tschechien?
Wir haben ziemlich gute Torhüter, ja, natürlich Tomáš Mrkva, unsere Stars aus Kiel, ist Nummer 1. Ist nur schade, dass bei uns Simon Misera hat Verletzungen gehabt, er in Erwärmung spielt, ja, aber er ist lange Zeit verletzt und das war praktisch der Punkt, was ich muss zurückkommen, aber wir haben junge Torhüter mit Potenzial und sie kriegen eine 100% Chance.
Wir haben jetzt schon gesagt, im letzten Spiel in der Nationalmannschaft vor so vielen Fans, vor so vielen heimischen Fans, wie viel bedeutet dir das auch, dass so viele Fans da gewesen sind, die euch wirklich dauerhaft unterstützt haben, ja bis zum Ende eigentlich?
Ich muss auch verdanken, das war eine super Atmosphäre, viele Leute hat bekommen aus Tschechien, ja, alle super Atmosphäre gemacht, ja, das ist traurig für mich, so viele Leute kommen und wir dieses Spiel nie gewinnen, das ist echt, echt traurig, aber so ist Sport und so müssen wir akzeptieren.
Dann wünsche ich dir alles Gute in deinem Sportlerrente.
Danke, danke.
Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension da lassen bei Spotify und iTunes. Und ich möchte mich hier nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei den Zahlen, die wir bekommen haben, denn wir sind jetzt bei über 40% mehr im vergangenen Jahr gewesen als im Jahr davor. Also von daher empfehlt uns gerne weiter, folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel an, wo findet ihr uns dort jeweils, und dann werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben mit mir in München. Und dann, wie gesagt, Robin geht ja dann auch nach Köln, also von daher werdet ihr da nie was verpassen. Deswegen uns unbedingt weiterhin folgen, und dann hören wir uns dann spätestens am Mittwoch wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.